SRF 1.
SRF 1 Forum.
Es ist für viele die schönste Nebensache der Welt.
Der Seferovic mit dem 1-0 aus der Drehung raus. 60 Minuten. Herrlich gemacht. Er braucht einfach mal einen Moment und dann klappt's. Super.
Fußball ist Emotion, Fußball ist aber auch politisch. Zum Beispiel 1995 in Schweden, im Rampenlicht, die Schweizer Nationalmannschaft.
Ich muss Sie schnell unterbrechen, denn dann ist das ist schon bemerkenswert. Die Schweizer Nationalmannschaft, Sie sehen es hier, protestiert, demonstriert hier öffentlich gegen die Atomversuche der Franzosen. Das ist also schon bemerkenswert.
Protest gegen Atomtests und jetzt gehen wir zurück ins Heute, im Jahr 2021, tönt es bei der deutschen ARD diese Woche in den Tagesthemen so.
Der Europäische Fußballverband hat eine Initiative der Stadt München abgelehnt, die EM-Arena beim morgigen Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten. München wollte mit der Aktion ein Signal senden für mehr Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten.
Und damit sind wir mit drin im heutigen Forumsthema. Wenn Fußball politisch wird, dann sehen das die Verbände und Vereine nicht so wahnsinnig gerne in ihren Statuten steht, dass sie neutral sein sollen. Konfrontiert mit gesellschaftspolitischen Fragen sind die Verbände aber trotzdem. Fußball und Politik, gut oder schlecht? Darüber reden wir gerade jetzt. Am Mikrofon ist Radka Laubacher. Und ich mache jetzt gerade ein Geständnis. Ich gehöre zu denen, die gerne Fußball-EM oder auch ein WM schaut, aber eigentlich nicht viel Ahnung von Fußball hat. Ich sage das darum, weil ich anfangs Woche recht zuversichtlich war, dass ich jemanden vom Fußballverband überkomme oder von einem Sportclub, der hier ins Forum herkommt. Aber ich muss es sagen, es hat Absage an Absage gehagelt, meist mit relativ dürren Worten. Leider ist am Donnerstag niemand aus der Swiss Football League verfügbar, der zu diesem Thema Auskunft geben könnte. Und ähnliches von einem Sportclub oder eben auch die Antwort, es ist ein bisschen heikel. Und ich habe immer mehr den Eindruck bekommen, das ist, glaube ich, irgendwie ein heisses Eisen. Und ob dieser Eindruck falsch ist oder richtig, das nimmt mich jetzt als erstes Wunder von meinen beiden Gästen. Hier ist der Lior Etter. Er war ein hochtalentierter Fußballer, hatte einen Profivertrag vom FC Luzern im Sack gehabt, hat auch in der U17-Nationalmannschaft gespielt. Mit 20 hat er die Fußballkarriere abgebrochen, mit dem Gefühl, irgendwie nicht in die Fußballwelt einzupassen. Der Lior Etter, er könnte das Innenleben vom Profifußball und auch seine Sachzwänge. Und er hat dann nachher zusammen mit seinem Bruder eine gemeinnützige Organisation gegründet für sauberes Trinkwasser. Guten Abend, Lior Etter.
Guten Abend, Frau Laubacher. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es ja vorher gesagt, ich habe Absage an Absage bekommen von Fußballverband, von Fußballclub, von Sportchefs. Erstaunt Sie das? Bin ich naiv gewesen?
Ja, ein bisschen wahrscheinlich schon. Das ist ein extrem brisantes Thema. Es ist ein grosser Druck auf den Verband, auf den Spieler, wie sie mit solchen Themen umgehen wollen. Ich finde es aber nichtsdestotrotz sehr schade, dass man die Möglichkeit nicht genützt hat von den Verbänden oder auch von verschiedenen Clubs, die angefragt worden sind, da in so einem Rahmen, wo eigentlich eine Diskussionsgrundlage sollte bieten, können Stellung zu nehmen und einen offenen Diskurs führen.
Der zweite Gast ist der Roland Büchel. Er ist Sportmanager, hat unter anderem die Fußball-Afrikameisterschaften in Mali organisiert, sind ehemalige FIFA-Mitarbeiter und SVP-Nationalrat aus St. Gallen. Guten Abend, Roland Büchel.
Guten Abend, Frau Laubacher.
Die gleiche Frage auch an Sie. Es nimmt mich wirklich Wunder, wie interpretieren Sie die Absage vom Fußballverband oder auch von Sportclubs? Klar, im Moment ist die EM am Laufen und die Super League in die Ruhe. Erstaunt Sie das oder wie interpretieren Sie das?
Vielleicht zuerst eine kleine Korrektur. Ich habe nie bei der FIFA gearbeitet. Ich habe für die FIFA gearbeitet. Ich habe Turnier, das Marketing gemacht, weltweit Weltmeisterschaften.
Für die ESL.
Juniorenweltmeisterschaft für die ESL,
wo dann Kurs gegangen ist. Genau.
Eine lange Geschichte hat. Die lassen wir im Moment
mal. Anfangs 2000er Jahre.
Jawohl, ja. Und das erstaunt mich nicht. Und es ist klar, dass vielleicht jetzt eine UEFA, wo die Meisterschaft organisiert, dass die nicht da ist, das ist begreiflich. Aber dass sonst Club die Möglichkeit nicht nutzt, auch das viele Gute, was gemacht wird, was der Sport ja auch machen kann, das Potenzial, dass das nicht darlegen will, das ist schade. Ja. Und am Donnerstagabend finde ich nicht so einen Tag, wo man nicht unbedingt könnte da sein. Ich war jetzt im Europarat, ich war jetzt heute in Bern, kam auch wieder zurück auf Bern. Also Zürich ist nicht so weit weg.
Und es ist vor allem spielfrei heute Abend. Die Gruppenspiele die sind ja gestern Abend zu Ende gegangen. Die Fußball-EM 2020 ist politisch auch geworden in dieser ganzen Regenbogenfarben-Diskussion. Ist das gut oder schlecht, haben wir im Vorfeld der Sendung die SRF1-Hörerinnen und Hörer gefragt, via Facebook und auf srf1.ch. Es hat Kommentar gerebelt, das kann man glaube ich sagen, und die unter die Lupe genommen hat Beatrice Gmünder aus der SRF1-Redaktion. Was fällt auf?
Was auffällt? Sehr viele Männer haben bei dieser Diskussion teilgenommen. Das hat zwar auch gerade mit der Sportart Fußball zu tun. Und für die sozialen Medien auch, es ist sehr ein gesitteter Tonfall, wo miteinander geschwätzt oder diskutiert wird. Also irgendwie keine Schlammschlacht. Man geht aufeinander ein. Zum hier mal ein Beispiel geben, da schreibt der Peter Graf bei uns auf Facebook. Er weiß nicht ganz, ob es Politik ist, wenn man Minderheiten gegenüber Respekt sagt. Er findet es ein tolles Statement und bezieht sich jetzt eben auf die Regenbogenfarben beim Stadion zu München. Darauf schreibt aber der Roland Gretter, wenn die Botschaft aber nur dann gezeigt wird, wenn die ungarische Fußballmannschaft ins Stadion kommt, dann ist es klar eine gezielte politische Aktion gegen die Regierung von Ungarn und daher ist es richtig, dass dies verboten wird.
Dann schauen wir doch die Debatte gerade ein bisschen an, rund um die Regenbogenfarben, die die UEFA in den letzten Tagen durchaus in die Schweiz gebracht hat. Auch mit Ihnen, die zuhören, Sie können anrufen. Die Nummer im Studio ist 0848 440 222. Lior Etter, wenn Sie jetzt noch Fußballprofi wären, hätten Sie so eine Regenbogenbinde angelegt?
Ich hoffe es noch vor dem Neuer. Ja.
Also vor dem Neuer. Für Sie wäre das eine Selbstverständlichkeit?
Ich habe es eigentlich mit Freude festgestellt, dass der Fußball oder grundsätzlich im Sport eine größere Offenheit gewachsen ist in den letzten Jahren, dass die Spieler, wo man auch immer größere Mündigkeit von den Spielern sich wünscht, sich dürfen äußern, sich trauen zu äußern. Die Flagge, die Pride-Flagge, ist Ende 70er Jahre in San Francisco das erste Mal gezeigt worden von der Lesben-, Schwulen- und Transgender-Bewegung. Es hat jetzt über 40 Jahre gedauert. Das zeigt auch, es ist ein langer Weg, wo die Bewegung schon hinter sich hat. Und in dem Sinn freut es mich sehr, dass es in eine breite Öffentlichkeit kommt. Man kann natürlich immer darüber streiten, wer das machen darf, in welchem Kontext das man es machen darf, was das Motiv dahinter ist. Und ich glaube, das ist am Schluss für mich auch die Grundlage der Entscheidung, ob das eine gute oder schlechte Aktion ist. Ist es wirklich ein Motiv, das rein Hirnnatur ist, oder hat es auch noch weitere Aspekte dahinter? Geht es um Vermarktung oder geht es um Placement der eigenen Marke?
Aber jetzt können wir auch kritisch sagen, wenn der Manuel Neuer die Binden anlegt, da outet sich wahrscheinlich kein einziger Fußballer, nur weil er die Binden am Arm hat. Also in der Realität sieht es anders aus und die ist dann nach der EM geht die Realität wahrscheinlich einfach weiter.
Ja, so kann man es immer sehen, aber ich glaube, gesellschaftliche Bewegungen brauchen Zeit. Ich habe es jetzt eben gerade aufgerollt, Ende 70er Jahre ist es überhaupt ins Rollen gekommen, dass der Captain von der deutschen Nationalmannschaft das jetzt machen kann. Und aus meiner Sicht relativ gemäßigte Kritik gibt, zeigt, wie sehr das eben in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und die Hoffnung ist in dem Sinn gross, auch von meiner Seite, dass eben ein Outing möglich wird. Im Frauenfußball ist das zum Beispiel gang und gäbe. Es gibt aber noch keinen einzigen Bundesliga-Profi. Es gibt auch noch keinen Superleague-Profi, der sich jemals getraut hat, zu outen. Ob die Aktion vom Neuer der Teppich ausrollt für das, wird sich zeigen, aber ich glaube, es ist besser als nichts.
Roland Büchel als Sportmanager, Sie, wo wir zusammen telefoniert haben, Anfangswoche, haben Sie gesagt, eben das Abknüllen der belgischen Spieler, aber auch die Armbinden, Sie fänden das scheinheilig. Warum? Jetzt könnte man doch sagen, besser als nichts.
Nein, es ist scheinheilig. Also, was natürlich noch scheinheiliger ist, da ist die Aktion vom Münchner Oberbürgermeister, der irgendwie sich da typisch Lokalpolitiker im Wahlkampf bald schon ein bisschen grossartig aufpäppelt oder aufspielt.
Warum ist es scheinheilig?
Ja, das ist natürlich völlig scheinheilig. Ich meine, das ist, also, man muss nicht einverstanden sein, aber das ist ein Gesetz, das zu Ungarn immer eine Mehrheit, die Leute haben den Orbán gewählt und mit dem Programm, also von dem her ist das zu Ungarn offenbar akzeptiert. Jetzt Und also ich habe schon lange genug mit dem zu tun. Schon vor 20 Jahren, als ich intensiv gearbeitet habe, hatte ich Übungen von Freikirchen zu Trinidad Tobago.
Mit wem?
Freikirchen, die zu Trinidad Tobago. Das
Turnier aber Sie haben mit wem zu tun?
Mit Leuten, die irgendwelche Aktionen machen, die das Turnier brauchen, um ihre Sachen vorwärts zu bringen. Religion, Politik, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt ein Spieler das macht, was sind etwa vielleicht 5-10% sagt, wir sind homosexuell. Und so verlassen sich sicher nicht geoutet, sicher nicht bei den Männern im Fußball. Und ich glaube nicht, dass dort weniger Homosexuelle hat als andernorts. Wenn das einen macht, wie der Herr Neuer, aller Respekt vor ihm. Er ist jetzt 35, hat eine Frau gehabt, die ist Mitte 20, die hat er parkiert, hat eine 20-Jährige genommen. Also er ist wahrscheinlich nicht der Modell schwul und sonst würde er etwas Grausames vorspielen. Also wenn man irgend so etwas macht, dann sollte man wirklich, dann soll es ein Homosexueller sein, der das macht. Und dann soll jetzt das akzeptieren in der Mannschaft leben und nicht irgendwie für andere da stehen. Das ist ein bisschen billig, wobei ich respektiere das von ihm, wenn ich sicher nicht respektieren würde oder nicht akzeptieren kann und auch nicht akzeptabel ist, sind die Aktionen von Politikern, die schnell auf sich ausspielen. Und das ist nachher vorbei gewesen, nach dem Spiel gegen Ungarn. Dann ist es eine klare politische Aktion von Leuten, die mit dem Fußball nichts zu tun haben.
Also Sie unterscheiden zwischen Einzelpersonen, wobei der Manuel Neuer klar gesagt hat, er will das. Also da ist glaube ich gedrängt worden und ob er jetzt mit seiner Ehe Probleme gehabt oder nicht. Also,
nein, aber er ist natürlich nicht homosexuell. Also, das wäre ein stark ein homosexuelles Zeichen, würde setzen und nicht einen, der jetzt einfach auf gute Stimmung macht.
Aber macht der Manuel Neuer nicht etwas, genau lieber Äther, wo denn unter Umständen einen Homosexuellen ermutigt?
Also ja, vielleicht, ja, dann soll er es aber machen bis zum Schluss, bis ins Finale. Und nicht jetzt nur in dem Ungarn-Spiel.
Er macht es schon seit dem Anfang vom Pride-Monat. Es hat gar nicht mit dem Ungarn-Spiel zu bei Manuel Neuer. Und ich finde das eigentlich sehr problematisch, zu sagen, dass nur ein schwuler Mann sich dürfte einsetzen für die sexuelle Vielfalt und sexuelle Toleranz. Ich glaube, es ist eben so, dass die schwulen Männer in der Minderheit sind. Also muss die Mehrheit automatisch in die Verantwortung gehen. Und ich glaube, das ist in dem Sinn, finde ich, macht das der Manuel Neuer sehr, sehr gut und hat eben ganz anders als der Münchner Stadtrat nicht reagiert auf den Orban, sondern hat eigentlich gesagt, das ist der Pride-Monat Juni, ich trage von A bis Z an jedem Match die Binde. Darum Chapeau vor Manuel Neuer.
Und was dazu kommt, um jetzt auch wieder also das Positive zu sagen, er trägt dann auch die Verantwortung selber. Oder? Und er steht her. Und das ist natürlich der Politiker, der billige Einstieg macht, das nicht. Also das hat eine andere Qualität.
Wir reden eine Art wie von zwei verschiedenen Schuhen. Also die Einzelperson, die hersteht und sagt, ich stehe dazu, ich werde mich einsetzen mit dieser Regenbogenbinde für Vielfalt, Toleranz, für Leute, die in diversen sexuellen Ausrichtungen, in jeglicher sexuellen Ausrichtung. Und dann kommt dazu der Münchner Bürgermeister, der nur beim Ungarn-Spiel die Regenbogenfarbe hat wollen erleuchten. Lior Äther, machen Sie den Unterschied auch, dass Sie sagen...
Absolut. Also ich finde... vielleicht muss man auch noch sagen, in München gibt es auch eine lange Geschichte. Im Münchner Stadthaus, so viel ich weiss, ist im oberen Stock die Anlaufstelle für die Lesben- und Schwulenbewegung. Also das ist auch nicht einfach irgendwie von heute auf morgen. Die Stadt ist auch bekannt für das. Es ist natürlich aber, finde ich, absolut problematisch, wenn man es bezieht auf eine spezifische politische Entscheidung. Und das ist auch der Fehler, den aus meiner Sicht eigentlich die Münchner Stadträte gemacht haben, dass sie gesagt haben, genau bei dem einen Spiel soll es passieren. Ist natürlich für die UEFA nachher auch einfach zu argumentieren dagegen.
Man hätte können sagen, wir tun jedes Mal die Fußballstadien beleuchten. Und nicht nur bei diesem Ungarn-Spiel.
Ja, gut, aber jetzt dann müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich auch normale Umstände. Und das kann man in der Stadt machen, von mir aus. Aber es gibt natürlich schon gewisse... Frage ist, weisst du denn das Gute, das man vertreten darf? Weisst du das nicht Gute? Was sind Mehrheiten, was sind Minderheiten? Die fragen wir mal an. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht so Ort, um das auszuleben. Darum soll jeder einzelne Mensch anstehen. Und ich meine, das beste Beispiel ist ja der Herr Äther, der jetzt da ist heute mit uns. Ich meine, er hat gesagt, ich kann mich, das Kommerzielle oder was auch immer Gründe gewesen sind, ich kann nicht mehr damit leben. So. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich höre auf. Es hat ihm wahrscheinlich wahnsinnig wehgetan, talentiert. Jemand, der einfach etwas macht und Konsequenzen nicht trägt, das geht mir ziemlich auf den Wecker. Jemand, der Konsequenzen trägt und noch etwas anderes macht und dann noch daraus etwas, vielleicht gerade weil er Sportler ist, auch mit Kondition durchzieht, wie er jetzt er gemacht hat mit einem Hilfswerk, das ist grossartig. Aber das andere, das billige Effekthaschen, das habe ich nicht gern.
Sie hören
Ja, ich würde da gerne schnell drauf eingehen. Also vielen Dank für die lobenden Worte. Das war definitiv etwas, was mich extrem umgetrieben hat. Wie kann ich meine Wertehaltung in diesem Fußballbusiness konsequent leben? Ich habe den Weg für mich nicht gesehen. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass man nicht unbedingt eine Fußballkarriere zu Ende bringen muss, bis man sich darauf äußern will. Ein Fußballer ist automatisch in seiner Funktion als Fußballprofi in dieser kommerzialisierten Welt, die sie besser kennen als ich, auch Sponsorenträger, also Werbeträger und durch das automatisch auch Werteträger. Und über die Werte muss er mitbestimmen, aus meiner Sicht. Aber er muss Konsequenzen tragen. Und ich finde, es ist ein schmaler Grat, darum finde ich es auch gut, dass man über das redet. Und eines möchte ich auch sagen, finde ich es auch schade, dass eben die Verbände nicht da sind, weil es mich jetzt sehr würde interessieren, wie sie zu dem würden schon, weil es etwas ist, das wird nicht weggehen, das wird mehr werden.
Es ist ja vielleicht ein gutes Beispiel, der Cristiano Ronaldo, der hat mir auch mitbekommen, wo er das Coca-Cola auf die Seite geschoben hat und ein anderer Spieler, Pogba, hat das Bier auf die Seite geschoben. Ronaldo, ich meine, das ist jetzt der Gipfel von der Scheinheiligkeit.
Aber ist das Politik?
Also, nein, das ist nicht Politik. Aber es ist natürlich ein Opportunismus und das ist Spielungsverhalten. Er hat vor 15 Jahren ein riesen Werbevertrag, der nicht so bekannt ist, mit Coca-Cola, hat in Asien wahnsinniges Geld verdient. Er ist mit dem bekannt worden und jetzt schiebt er es auf die Seite. Ich will den Hintergrund nicht kennen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt als 35-Jähriger immer noch riesen Fußballer, aber natürlich am Ende der Karriere, dass er nicht sich um einen Vertrag bemüht hat und die haben gesagt, die brauchen wir nicht mehr. Also manchmal ist es schon wichtig, zum Beweggrund zu kennen. Ich meine, er verdient 30 Millionen Lohn und vielleicht insgesamt wahrscheinlich eine dreistellige Millionensumme. Da ist es natürlich relativ schwierig, oder, zum grossartigen als Retter der Welt anzustehen.
Sie hören das Forum hier auf Radio SRF 1 und es geht über politische Gäste und Symbole, und zwar im Fußball. Fußball und Politik, geht das zusammen? Ist das gut oder schlecht? Oder kann man es eigentlich gar nicht trennen? Die Nummer im Studio ist 0848 440 222 oder Sie können auch ein Mail ins Studio schreiben via srf1.ch. Ich will nochmal auf etwas zurückkommen, wo der Lior Etter gesagt hat, ehemaliger Profi beim FC Luzern, mit 20 hat er gesagt, das wäre es jetzt gewesen, ich habe nicht mehr Lust. Was ist es denn, oder was hat sie anders gemacht in einem Fußballteam, in einer Kabine? Was ist es?
Also es sind ganz viele Aspekte, die mich nicht zum Modell Fußballprofi gemacht haben. Ich glaube, es wäre für mich auch schwierig gewesen, in anderen sehr hierarchischen Kontexten in dieser Lebensphase Halt zu finden. Oder Interesse. Ich glaube, für mich ist aber jetzt in dem Forum, wo wir hier sind, schon wichtig zu sagen, ich habe den Fußball so schon eher als sehr engstirnig erlebt. Es hat nicht die Möglichkeit gegeben von vielschichtigen Meinungen, von der Möglichkeit, eben auch über andere Themen zu debattieren. Man hat sich, und ich habe es im Vorfeld auch gehört, müssen konzentrieren und die Idee von, was Konzentration bedeutet und was einem hilft, um Leistung zu bringen, ist vielleicht nicht die, die mit mir und mit meinen Ideen deckend waren.
Also sie hat mir gesagt, sie haben Beatles gehört, statt 50 Cent ein Rapper. Das war schon mal außergewöhnlich. Sie haben Hermann Hesse gelesen.
Genau, aber dort, ich möchte auch das Klischee jetzt nicht zu fest bedienen. Das ist ein Teil von der Realität. Aber jetzt reden wir ja eigentlich auch davon, dass eben Fußballer und auch der Fußballer als Gilde sozusagen in eine Mündigkeit setzen, wo es ja braucht, um überhaupt ein politisch aktiver Mensch oder überhaupt ein Mensch zu sein, der sich gesellschaftlich einbringen kann. Und ich glaube, das ist das, was ich zurück habe, schwierig war, im Fußballkontext in so einen persönlichen Reihe zu machen, um die Mündigkeit zu haben, die ich mir vielleicht für mich selber in meinem Leben gewünscht habe. Und gleichzeitig ist es eben interessant zu sehen, dass eine Gesellschaft von den Fußballern erwartet, dass sie sich 100% auf Fußball konzentrieren und nachher lachen sie aber alle aus, wenn sie zu gesellschaftspolitischen Themen nicht fundiert keine Stellung beziehen. Und ich glaube, dort müssen wir auch einen Druck machen als Gesellschaft und diesen Menschen auch eine Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.
Da glaube ich, ja, also als Gesellschaft, das geben wir ja den Menschen allgemein, ob ein Shooter, ob ein Handwerker ist oder studiert, die Möglichkeit muss man natürlich auch selber nutzen. Aber das ist tatsächlich etwas. Ich meine, du bist im Fußball, kannst du wie nie anders wahrscheinlich als Junge völlig in eine Sphäre hineinkommen, wo du nicht hineinkommst, wo du geistig nie so weit bist. Da verdienst viel Geld, schon in der Schweiz, oder verdienst Millionen, eine Riesensumme, wenn du wirklich ein ganz grosser bist. Und da ist natürlich ein riesen Treiber für viele, das ist das Geld. Es gibt ja auch nicht mehr eine Loyalität zum Trikot, wo man vor 20, 30 Jahren vielleicht noch gespürt hat. Sicher nicht in den Club. Er hat Manager, die sich bedienen auf eine grausame Art. Er hat Leute, und das nimmt zum Glück ab, in der Verbändin, die sich schamlos bedienen. Das war bei der UEFA, bei der FIFA der Fall. Jetzt glaube ich wirklich weniger, zum Glück. Und da innen, da musst du also stark sein. Du hast so viel, die auf deine Rede, so viel, die von dir profitieren. Vielfach auch Brüder, oder, die Manager werden, die Quaffer, die zum Manager wird und plötzlich eine riesige Millionensumme umeinander hantiert. Das ist natürlich, da haben die Leute ab und sind nicht mehr am Boden.
Und jetzt haben wir den ersten Hörer am Telefon. Es ist der Johannes Martig. Guten Abend, Herr Martig.
Guten Abend. Das Spiel ist ja in München, Ungarn gegen Deutschland gegen Deutschland.
Genau, gestern Abend.
Ja, und dass man das Problem in diesem Match thematisiert, finde ich falsch. Weil es gibt Druck auf die Gastmannschaft. Und die EFA hat vollkommen recht, dass sie das nicht gestattet hat.
Johannes Martig, ich verstehe Sie richtig. Also Sie finden es nicht in Ordnung, dass man jetzt quasi die ungarische Mannschaft an Pranger stellt, weil die EU auf politischer Ebene mit Ungarn nicht einverstanden ist.
Genau. Und vor allem hat das einen Eindruck oder könnte einen Einfluss haben auf das Resultat des Matches.
Und wie beurteilen Sie das, Herr Martig? Also, es ist ja jetzt bereits auf EU-Ebene angekommen, also durchaus ein politisches Problem geworden.
Ja, aber es hat mit dem Match nichts zu tun.
Danke vielmals. Roland Büchel, er nickt.
Ja, vielleicht nur kurz. Also, ist tatsächlich so. Es ist ja, ich bin gerade Anfang der Woche im Europa, also virtuell im Europarat gsi, und hat der Außenminister von Ungarn geredet, weil die haben die sind an der Spitze vom Europarat jetzt die nächsten 6 Monate, also vom Ministerrat. Und da hat man schon gemerkt, da ist politisch ein Riesendruck auf die Ungarn, die ein bisschen anders ticken als die meisten anderen. Ich kann das nachvollziehen, aber das ist eigentlich wirklich eine politische Geschichte. Mich hat es noch gewundert, weil Deutschland hat sich ja sehr knapp qualifiziert und dank einem Goalie-Fehler auch vom Gulaschi, also vom Ungar. Und etwa 5 Minuten vor Schluss haben sie ins Goal geschossen. Wie wären die Reaktionen gewesen von den Fans oder von den grossverständlichen Fans, wenn es nicht gelangt hätte? Und dann wird ich nicht Manuel Neuer nicht sein, der sich hier ablenken lassen hat, in den Augen von diesen Leuten. Und dann hätte es wahrscheinlich einen grausamen Shitstorm gegeben von so sehr vielen Leuten, die jetzt jubeln. Könnte man sich also vorstellen, dass das die gleichen gewesen sind?
Der Leo Retter wollte gerade reagieren auf Roland Büchel.
Genau, also vielleicht meine ich, Herr Martin, vielen Dank für das Statement. Ich habe das sehr differenziert gefunden und einen wichtigen Beitrag, weil am Schluss ist es wirklich auch dort zum Teil unklar, auf welchem Rücken denn welche politische Diskussionen ausgetragen werden. Ich glaube, haben wir vorher schon darüber geredet. In Bezug auf das, was Sie gesagt haben, finde ich es doch wichtig zu sagen, dass eben genau das der Punkt ist, wo ein Fußballer in dem Moment auf sich nimmt, der Druck. Er entscheidet sich, einen Captain-Binden anzulegen, und er entscheidet sich eben im Moment von der Niederlage müssen hinstehen und sagen, ja, ich habe mich eingesetzt für das. Und ich genau den Gedankengang, den Sie bringen, sagen, dass Sie sich ablenken lassen, den möchte ich entschieden zurückweisen. Die Fußballer werden ständig abgelenkt von Verträgen, von irgendwelchen blöden Autogrammstunden, die sie machen für den Autosponsor, den sie haben. Und dann am Schluss hinten rauskommen und sagen, ja, will irgendwie ein Pride-Captain-Bändchen um den linken Arm, wo man war, soll die Leiste nicht können, so sind. Ich glaube, dort, genau das wollte ich vorher sagen, dort dürfen wir die Sachen auch nicht einfach so einfach auf die Waagschale rühren und dann sagen, ja, Schreiner, bleib bei deinen Leisten. Nein, es ist eben wichtig, dass der Fußballer in dem Moment die Aufstellung beziehen und dass es nicht gerade bei einer Niederlage ihm vorgeworfen wird.
Nein, voll einverstanden. Nur die Realität, da bin ich so ganz sicher, wäre ein anderer gewesen, wenn es nicht gelangt hätte von den Fans, die ja in dem Sinne nicht kontrollierbar sind. Und die stört es nicht, wenn er Gegenteil, die haben Freude, wenn sie ein Autogramm überkommt beim Autohändler. Oder? Und darum, ja, es wäre interessant gewesen, aber es ist jetzt nicht passiert, von dem her müssen wir es ja auch nicht diskutieren.
Dann danke ich ihm Johannes Martig für sein Telefon und wir gehen gerade zum nächsten Hörer. Es ist eine Hörerin und es ist Ros Doblis. Guten Abend, Frau Doblis.
Guten Abend miteinander.
Das freut mich jetzt sehr, dass eine Frau anruft. Weil wir haben sehr viele Kommentare von Männern gehabt und ganz wenig von Frauen. Was meinen Sie zu der Frage Fußball und Politik? Geht das zusammen oder kann man das sowieso nicht trennen? Wie beurteilen Sie die Frage?
Also Fußball ist politisch, das ist ganz klar. Es ist gar keine Frage für mich, oder? Und der Fußball, der dermassen Millionen, Milliarden Geld umdreht und zahlt und so, genau dort, weil das ja der absolut wichtigste Sport, die wichtigste Sportart ist, auf der ganzen Welt, alle schauen einem Ball zu, genau dort hat man die Verantwortung und könnte etwas bewirken. Ich finde es wunderbar, dass der auf ein Knäuel abknäulen oder gegen Rassismus. Und dass man unbedingt, gerade dort, das für die Menschenrechte, und gerade weil so viele Leute zuschauen, sich einsetzt. Und die UEFA hat keinen Mut gehabt, finde ich. Und der Ronaldo, der Coca-Cola, weil es vorher auch zur Sprache kam, Coca-Cola auf die Seite geschoben hat, habe ich grossartig gefunden. Weil man kann sich ja auch verändern, wenn er vorher hat einen Vertrag gehabt, oder viel früher hat einen Vertrag, vor 30 Jahren hat es, glaube ich, jemand gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, solche Sachen. Ganz wichtig.
Und Frau Dobri, Sie denken auch, dass das durchaus eine Wirkung hat? Weil das Schaufenster ist ja riesengroß.
Absolut, genau. Weil so viel, fast jedes Land schaut ja zu, oder? Und man kann sich fragen, ja, ob, das überhaupt, ob man das überhaupt noch so machen soll. Aber es ist nicht wegzudenken, ist mir klar. Und genau aus diesem Grund könnte man dort ganz, ganz viel bewirken. Sehr viel.
Sie sprechen auch ein Stück weit, Frau Doblis, so die Rolle von den Verbänden oder von einer UEFA, von einer FIFA, die eine grosse, grosse Macht haben und sehr viel Geld dahinter steht. Also wenn sich eben ein Einzelspieler gesellschaftspolitisch zu Wort äußert, ist das eine. Das andere ist dann das, wenn ein Verband das macht. Und ob sich die UEFA einen Bärendienst erwiesen hat, das glaubt zum Beispiel der Thomas Hitzelsberger. Er ist ein ehemaliger Fußballer, ein deutscher Fußballer. Er hat sich nach der Karriere geoutet als homosexuell und er hat gestern im ZDF Folgendes gesagt.
Die Diskussion, die entstanden ist aufgrund dessen, ist so viel größer und geht über so viele Tage, dass die UEFA, glaube ich, enorm unterschätzt hat, was sie damit angerichtet hat. Sie hat sich selbst in ein schlechtes Licht gerückt. Und sie hat alle deutschen Fußballfans und auch im Ausland Fußballfans mobilisiert, um darauf aufmerksam zu machen, was der Anspruch ist heutzutage von Fußballfans. Es geht eben nicht nur um das Spiel. Die Fans haben heutzutage einen größeren Anspruch. Verbände müssen sich positionieren, sie müssen sich engagieren. Und es reicht eben nicht, sein Logo in Regenfarben oder Regenbogenfarben zu tauchen. Man muss klar Stellung beziehen und das hat die UEFA versäumt.
Ich finde das eine spannende Frage, oder Thomas Hitzelsberger aufrührt. Und zwar ist ja seine Aussage eigentlich die, haben die Fußballfans heute einen grösseren Anspruch an die Verbände, dass sie klar herstehen und Haltung zeigen, Roland Büchel?
Ja, vielleicht einmal zuerst. Nein, ich glaube tatsächlich, die UEFA hat sehr viel zuschauen. Dass man das Stadion nicht so beleuchtet, das ist richtig. Aber sie haben Manuel Neuer zuschauen. Sie haben viele Fans, sie haben die Stadt zuschauen, da hat es viele Regenbogenfarben gehabt. Ich finde, die haben sehr viel zuschauen, wo es durchaus hätte können, nach den Verträgen, die ich ziemlich gut kenne, schon aus früheren Jahren, hätte können verbieten. Sie haben es zuschauen. Also von dem her glaube ich jetzt nicht einmal, dass das so schlimm ist. Aber das Wichtigste ist immer natürlich, dass die Verbände, FIFA, UEFA, Internationale Olympische Komitee, dass die einmal zuerst die Arbeit richtig und gut machen. Und zwar, dass sie nicht korrupt sind, dass sie bei der Vergabe von Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen, Korruption, wie sie massiv, massiv vorhanden war, zurückbindet. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich Verbesserungen. Die FIFA, wenn wir ein Beispiel haben, also ich bin ja bei der Letzte, der im Verdacht steht, ein Fan von der FIFA zu sein, wenn sie das Zeug nicht recht machen. Aber die haben etwa 1'000 Mitarbeiter, rund gut 1'000 und davor sind fast 500 Frauen. Generalsekretärin, also der CEO, ist eine Frau aus Westafrika. Meine, das sind durchaus Leistungen, wenn ich sage, im Europarat, wenn ich Mitglied bin, bei der UNO, was da für Fortschritte gemacht wird, da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und ich wäre jetzt vielleicht auch Kritik an die UEFA. Froh, wenn der Europäische Fußballverband mal das aufnehmen würde, wo die FIFA noch nicht immer perfekt macht, aber immerhin gut angefangen hat.
Die Rolle der Verbände, also Lia Retter, wie schauen Sie das an? Ist die Zeit oder die Zeiten vorbei, wo Verbände keine Stellung mehr beziehen können?
Vielleicht möchte ich zuerst schon schnell auf den Hitzlsperger eingehen. Ich finde es eigentlich sehr spannend, was er sagt, weil es bringt auch die Thematik politisch oder nicht politisch auf den Punkt. Jede Stellung, auch keine Stellung oder eben ein Verbot, ist dann am Schluss eine Aussage gewesen. Und eigentlich das Verbot, das die UEFA macht, hat zu einer Kettenbewegung geführt. Es hat eben ganz viele Clubs, die nachher nachgezogen haben, ihre Stadien beleuchtet haben, Städte, die nachgezogen sind, Kirchen, die nachgezogen sind, etc. Also ich glaube, mir zeigt es mehr, die Bewegung, die ist nicht aufzuhalten. Und die muss an die Oberfläche kommen. Und wenn ich es auch schon einleitend gesagt habe, die Thematik ist mehr die Mitte der Gesellschaft gekommen. Fußballfans sind auch die Mitte der Gesellschaft und die erwarten das heute. Und es ist auch so, dass die UEFA und die FIFA verschiedene Kampagnen fahren. Es ist schon sehr fragwürdig gewesen, als ich dann gesehen habe, dass sie jetzt ihr Logo in Regenbogenfarben dünkeln. Da habe ich so gedacht, come on, also was wollt ihr jetzt? Also entweder oder, das geht halt nicht.
Also das war ja die FIFA, die anfangs von der EM 2020 haben die Tweet abgesetzt, wo sie geschrieben haben, wir freuen uns sehr und sind stolz, dass wir jetzt die EM 2020 durchführen können. Mhm. Und am Schluss ist das Regenbogensymbol, haben sie getwittert. Oder? Also ja. Da wird ja schon mit 2 oder 3 Ellen gemessen. Also wenn FIFA selber das so twittert.
Das sind ja auch
nicht FIFA. Pardon, genau. Ja, aber, da kommt ja. Fußball nicht Experte
führen. Billigs.
Aber das geht, das ist doch das Signal, das an die Leute geht.
Billigs
das geht doch nicht.
Billigs gefällt mir einfach nicht. Das ist nicht gut. Aber das Zuhören, das völlig normal tun, es ist ja völlig normal. Lohnt die Leute sein, wie sie sind. Geben ihnen Freiheit sein, wie sie sind. Das ist wichtig. Schaut das nicht beschissen wie in dem Match, weil immer mehr passiert. Wir haben ein Milliarden-Business, Spielmanipulationen. Das sind sie verantwortlich. Und nachher lohnt die Leute sein und nehmen dann vielleicht die Angst weg, wenn das möglich ist, um sich zum Beispiel eben outen als schwul, als lesbisch. Nehmen dann die Angst weg, Mensch zu sein. Lassen ein bisschen die viereckigen Typen sein. Ich meine, das ist ja zum Teil tut er ja fast weh, wenn er hört, wie irgendein Fußballer oben runter bettet und sich noch ein bisschen den Haar kratzt, wenn er irgendein Interview gibt. Merkst du, ist einfach 0815 Jahre nicht anecken. Das sind ja auch keine Vorbilder. Abgesehen vom Fußballplatz vielleicht, aber sonst ist es schwer. Und da kannst du doch nicht die wollen verfolgen. Das sind ja keine Menschen, das sind ja keine Typen vielfach. Und eben Typen, leider, die hören dann auf. Schade.
Rose Doblis, Sie haben es gehört, Sie sind immer noch am Telefon. Sie haben hier durchaus eine Debatte angestoßen. Darf ich Sie noch etwas fragen? Was meinen Sie eigentlich zum Abknüllen? Das hat es ja auch gegeben. Die belgischen Spieler samt Schiedsrichter sind vor dem Russlandspiel abknüllt. Und zwar Black Lives Matter, also das Abknüllen, um sich solidarisch zu zeigen mit Opfern von Rassismus und Polizeigewalt. Ein Zeichen, das Ihnen gefällt, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja. Das ist gerade nicht.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, absolut. Ja. Das habe ich vorher auch schon erwähnt. Das finde ich grossartig. Und die Aussage von vorher, von dem her, ich weiß den Namen nicht, lasst die Leute sein, wie sie sind. Hey, wie viel Rassismus ist schon passiert? Wie viel eben Homophobie etc., wenn man das so nennt. Das ist unglaublich, oder? Nein, es braucht dringend eine Veränderung. Absolut. Und ich finde es grossartig, was jetzt ab und zu passiert und dass das ja nicht mehr aufhört. Und was ich auch noch möchte sagen, ich fände es super, wenn Sie noch erwähnen würden, wie viel weniger die Frauen im Fußball verdienen. Da haben wir noch gar in vielen Orten viel weniger Gleichberechtigung.
Das würde ich wahrscheinlich jetzt die Runde sprengen, aber ich glaube, meine beiden Gäste würden auch sagen, dass das so ist. Gar keine Frage. Also das weiss eine sogar Frage. Ich als Laien. Danke vielmals, ja. Rose Doblis, für das Telefon. Ja. Weil Rose Doblis hat etwas Wichtiges aufgenommen, wo auch in den Online-Kommentaren Beatrice Gmünder zur Sprache gekommen ist.
Also, dass eben mit verschiedenen langen Ellen gemessen wird. Da hat zum Beispiel der Hans-Peter auf srf1.ch, Nachnamen hat er leider nicht gesagt, er ist weder pro noch contra, aber er hat geschrieben, entweder ist jedes politische persönliches Statement erlaubt oder als absolut verboten. Dass aber gewisse Aktionen erlaubt wären und andere eben nicht, zeigt einmal wieder, dass die Meinungsfreiheit doch nur gilt, wenn sie den Erwartungen entspricht. Und ganz klar dagegen ist der Felix Jucker und er kommt sehr viele Likes über für diesen Kommentar auf Facebook. Er findet so Statements nicht gut, weil dann kommen alle, Greenpeace, Frauenrechtler, Umweltaktivisten etc., bis dann eben die Al-Qaida das auch als Plattform benutzt und dann könnte man wieder alle jummern, wie konnte so etwas nur passieren, das gehört nicht zum Sport. Aber jetzt klingt es jetzt alles ein bisschen kontra, wir haben schon auch noch eine Pro-Stimme und zwar von der Janine Fischer. Sie findet es gut, dass es auch beim Fußball so tolle Menschen gibt, die so etwas machen, schade sei es einfach, dass überhaupt nötig ist, dass man für ein Menschenrecht so muss diskutieren und geht ein bisschen ins Gleichhorn wie die Rostobli, die wir gerade gehört haben.
Die Frage ist ja, alles erlauben oder alles verbieten? Wird da mit ungleichen Ellen gemessen, wie zum Teil durch den Eindruck haben, Lior Etter als ehemaliger Profi beim FC Luzern, eben so die Frage, die dann aufbringt, es ist eine gute Sache und wenn vielleicht eine schlechte kommt, wo man das Gefühl hat, ah, das wäre jetzt vielleicht nicht so gut, wenn man für das wäre.
Ich glaube, das ist sehr eine schwierige Geschichte, dort dann einfach eine Pauschallösung zu finden. Das ist für mich schon eher ein Case-to-Case-Fall. Und man muss schauen, aus welchem Grund ist welche Organisation oder welcher Spieler bereit, welche Aussage zu treffen. Ich glaube, dort wäre es manchmal schön, aber dort hat es eine gewisse Komplexität drin, wo man nicht einfach kann, ich möchte noch etwas kurz anfügen oder kleine Klammern machen. Schon in der Antike sind in den Olympischen Spielen eigentlich Sport und Politik irgendwie vereint gewesen. Nämlich während der Zeit der Olympischen Spiele hat es eigentlich einen Waffenstillstand gegeben zwischen den teilnehmenden Nationen. Und das ist aber, es zeigt das Dilemma. Also es zeigt einerseits, es braucht einen politischen Willen, dass der Waffenstillstand stattfindet. Gleichzeitig hat man eben im Sport immer die Kraftwelle gegeben von der Vereinigung und hat eigentlich in dem Moment ja nicht den Konflikt gesucht, sondern Völkerverbindung.
Und das ist ein wunderbares Stichwort, ja. Die Historie. Weil am Telefon haben wir jetzt den Peter Engel. Er ist Sporthistoriker an der Universität Basel, selber ein grosser Fußballfan. Und wie er mir gesagt hat, anfangs dieser Woche ist der Granit Xhaka bei ihm in der Schule. Guten Abend, Herr Engel.
Guten Abend, Frau Raubacher.
Das ist so, der Granit Xhaka ist bei Ihnen, hat die Schulbank gedrückt bei Ihnen.
Das ist so, ja, genau. Wo sie U17-Weltmeister geworden sind, ist auch bei uns in die Schule gegangen.
Und schon damals war klar, begnadeter Sportler, begnadeter Fußballer.
Er war begnadeter Fußballer gewesen. Er hatte mehr Freude am Ball gehabt als am Deutschunterricht. Ja.
Jetzt hat der Lior Etter vorher schon ein bisschen angetönt. Sport war auch früher schon politisch gewesen. Also er ist bis in die Antike zu den Griechen. Die Bewegung, Peter Engel, die wir jetzt an dieser EM sehen, eben mit diesen Regenbogenfarben, mit dem Abknüllen der belgischen Spieler, ist das anders als andere Bewegungen vorher? Es hat es ja immer wieder gegeben.
Nein, das würde ich nicht so sehen. Das ist etwas, wo der Sport eigentlich immer wieder repräsentiert. Sie haben einleitend ja das Beispiel von der Schweizer Nationalmannschaft in Schweden gezeigt, wo das Banner mit Topic Chirac veröffentlicht worden ist. Sie können zurückgehen an die Olympischen Spiele 1968. Sie können noch weiter zurückgehen bis in die Antike, wie es der Herr Retter gesagt hat. Es ist ein Phänomen, wo Sport, Politik und Wirtschaft immer verbindet und der Sport als Mittel zum Zweck benutzt, um gewisse Mitteilungen zu machen. Es sind Arten von Projektionen, die da stattfinden, wo der Sport eigentlich gebraucht wird, dafür als politische Mitteilungen zu machen. Und das ist klar, dass sich die Verbände gegen das wehren, weil sie, wie der Herr Bücher gesagt hat, natürlich vertragliche Bindungen haben und möglichst möchten verhindern, dass ihnen ins Werk gepfuscht wird.
Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass ich glaube, berühmte Beispiele sind 1934 und 1936, Mussolini und Hitler, die Olympische Spiele und Fußball-WM natürlich genau für ihre Zwecke genützt haben.
Ja, also Propaganda.
Nein, das frage ich den Peter Engel, pardon, der Sporthistoriker.
Genau, das ist so. Das sind die wichtigen Ereignisse aus dem 20. Jahrhundert, die gezeigt haben, dass der Sport stark politisiert wird. es hängt natürlich immer eben vom Regime, von einem Regime ab, wie sie den Sport einsetzen wollen. Um zurückzukommen auf die Projektion, die jetzt die ungarische Nationalmannschaft getroffen hat, bin ich der Meinung, dass es eigentlich die Falschen getroffen hat, weil die Spieler von Ungarn, die haben sich nichts mit der politischen Ausrichtung von ihrer Regierung zu tun, aber es ist natürlich ein willkommener Anlass gewesen, sich politisch zu definieren. Es ist ja so gewesen, dass der Oberbürgermeister von München die Gelegenheit benutzt hat, quasi mitzuteilen der Öffentlichkeit, dass er das Stadion in die Regenbogenfarbe tauchen will. Und das ist natürlich dann der Vorwand von der UEFA, das zu verbieten. Hat er nicht gesagt, wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen, wenn das Stadion in Regenbogenfarben erschienen wäre.
Sie sagen, Peter Engel, also die Spieler sind eigentlich die Opfer. Und auch das ist nichts Neues. Während dem Kalten Krieg hat es zwei Olympische Spiele gegeben, die boykottiert worden sind, wo schlussendlich auch die Sportler, die Leidtragenden waren, sind, die trainiert haben wie wahnsinnig und nachher nicht haben können gehen.
Genau, man kann hier auch das Beispiel von der Schweiz nehmen, die sich an den Olympischen Spielen 1980 lange Teilnahme überlegt hat, ob Boykott oder nicht Boykott, und dann schliesslich einen Druck nachgegeben hat von den Sportlerinnen, von den Athletinnen und Athleten und schließlich die Spiel in Moskau beschickt hat. Es war ja dort der Anlass gewesen, dass ein Jahr vorher die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist und die USA und ihre Verbündeten nachher quasi einen Boykott erlassen haben. Und die Sowjetunion und ihre Verbündeten haben dann 4 Jahre später den Retourkutsche gemacht, ein Boykott von den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984.
Ein anderer Sporthistoriker habe ich gestern im Rendezvous gehört, hier auf SRF 1, Christian Koller, ich hoffe, ich habe den Namen richtig im Kopf, und er hat gesagt, dass Sport nicht politisch ist, das sei die ganz grosse Lebenslüge der Verbände.
Sehen Sie das auch? Das ist definitiv so, das sehe ich auch so. Lebenslüge. Ich meine, die Verbände haben gewisse Interessen. Das sind meistens wirtschaftliche Interessen. Wenn man eine UEFA oder eine FIFA nimmt, dann stecken dort Milliarden und Millionenbeträge dahinter. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, kann man sagen. Der Vorteil, den sie haben, ist natürlich, dass sie steuerbefreit sind, weil sie als Verein gelten und nicht als Aktiengesellschaften, die dann Gewinnsteuern müssen zahlen. Und sie versuchen natürlich, ihr Image so aufzubauen, dass sie den Athleten oder den Mannschaften, den Teams quasi das Geld wieder zurückerstatten, indem sie eine gewisse Ermässigung geben, indem sie eine Reisezahlen, Unterkunftszahlen, wie das IOC zum Beispiel den Olympischen Spielen macht. Es ist aber so, dass die Athletinnen und Athleten natürlich ihre Nation vertreten und der Sport ist natürlich sehr nationalisiert. Und wenn man solche Zwischenfälle hat, wie das im Moment gerade an der Europameisterschaft im Fußball ist, dann tut das natürlich Millionen oder Milliarden Menschen auf der ganzen Welt treffen, und das hat natürlich eine sehr grosse Breitenwirkung, und das ist neuendurch willkommen für die Message weitergeben wollen, der ganzen Welt. Das ist jetzt die LGBTQ-Bewegung, und wir im Westen unterstützen das auch, aber es gibt natürlich auch andere Meinungen dazu, und da versucht natürlich eine Institution, wenn ein Verband, das möglichst neutral zu halten.
Danke vielmals auf Basel, Peter Engel, Sporthistoriker und selber auch ein grosser Fußballfan. Ich würde wie gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen, weil es ist schon kurz vor der 9, noch nicht ganz der Schlusspfiff, aber sagen wir in der 80. Minute. Mit Blick auf die nächsten grossen Ereignisse. WM in Katar, Olympische Winterspiele in China. Beides kann man jetzt nicht als Lupe reine Demokratie bezeichnen. Ist das etwas, wo in Zukunft mehr wird kommen, dass solche Länder zum Zug kommen? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil demokratische Staaten, wo man darüber abstimmen kann, ob man so einen grossen Anlass will oder nicht, St. Moritz, Garmisch, es gibt verschiedene Beispiele, sagen, nein, danke. Leider nein. Roland Büchel, dass dann europäische oder eben demokratische Staaten, die abstimmen können, sagen, ist uns zu teuer, ist uns Nachher haben wir die Infrastruktur, die kein Mensch mehr braucht. Das wollen wir gar nicht.
Kommt darauf an, was für ein Anlass. Vielleicht zuerst etwas ungern, den Herr Engel oder einen Historiker noch mit dem Namen Engel zu korrigieren. FIFA zahlt Steuern, hat in der letzten Periode, glaube ich, 22 Millionen Steuern zahlt, freiwillig. Hat sich nicht befreien lassen wie andere Verbände. Das muss man korrigieren, das ist eine Tatsache. Aber sonst bin ich mit sehr vielem natürlich einverstanden. Gerade auch der Teil Propaganda, und das können wir ja auch in Zukunft schauen, der Teil Propaganda war im Sport immer massiv gewesen, immer. Und zum Teil auch schlecht. Was auch gut war, und das ist immer noch der Fall, bei Olympischen Spielen gibt es praktisch keine kriegerischen Handlungen. Also weiterhin, das ist nicht nur die Antike, das ist heute noch der Fall. Sehr, sehr, sehr positiv. Jetzt nehmen wir mal China. Winterspiel olympisch, also Sommerspiel, kein Problem, da findet sie immer Veranstaltungen. Fußball-Europameisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft, kein Problem, da findet sie jeder Demokratieveranstalter. Winterspiel, olympische Winterspiel. Da hat, sie haben es gesagt, hat Oslo nicht wollen mit Lillehammer, hat München-Garmisch nicht wollen, hat bei uns Volksabstimmung St. Moritz Davos nicht wollen. Warum? Es ist viel zu teuer und es kommt zu wenig zurück. Wir müssen viel zu viel Infrastruktur bauen. Ich war ja einer der bekannten Gegner. Leute haben noch gesagt, ihr seid schuld, dass es nicht gekommen ist, glaube ich nicht. Am Schluss haben sie noch Kasachstan, Astana und Peking. Also bei uns hat man gesagt, die kleinen weißen Spiele, und dann haben gesagt, Peking, das sind jetzt eher die grossen grauen Spiele. Aber jetzt müssen wir natürlich aufpassen, was kannst du für Forderungen stellen, wenn niemand anders die Winterspiele will organisieren. Und das Wichtige, was man dort muss haben, viele in der Stadt ist nicht schlecht, aber die Abfahrt, die ist dann irgendwie 200 Kilometer weg, ist dann nicht mehr das kleine, cozy, kleine Städtchen Peking, was es also so nicht ist, um das durchzuführen. Also das ist noch schwierig, wenn man etwas dann kritisiert, wo man keine Alternative hat.
Sie hören das Forum auf Radio SRF 1 und man kann anrufen in die Sendung von 0848 440 222. Wir reden darüber, über Sport und Politik, wie das zusammenhängt und ob das gut oder schlecht ist. Und sind jetzt bereits ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft, eben die WM Katar, die ist ja auch eigentlich seit Jahren geht, ist ein grosses Getöse um die Vergabe auch und um die Bedingungen, die dort vor Ort herrschen. Und dann hat es geheißen, ja, man müsste das vielleicht einfach boykottieren. Das sagt aber zum Beispiel der Schweizerische Fußballverband im Moment kein Thema. Und der norwegische Fußballclubs, die haben zum Beispiel gesagt, wir boykottieren Katar. Und gerade letzte Woche hat dann der Fußballverband von Norwegen gesagt, nein, wir gehen jetzt gleich. Also von dem her gesehen, Lior Etter, wenn Sie da so ein bisschen schauen, die Zukunft von so grossen Anlässen, vielleicht ein Umfeld, wo recht schwierig sind, da redet man zwar vielleicht von einem Boykott, denkt darüber nach und macht es dann aber gleich nicht.
Ja, es ist eben das Dreieck, das der Herr Engel vorher sehr gut angesprochen hat, Sport, Politik und Wirtschaft. Und am Schluss, ich glaube, ich darf sich jede Person bei so Bewertungen auch selber fragen, wie viel Risiko hat sie in ihrem eigenen Leben schon auf sich genommen und auf die Wirtschaft verzichtet, auf die finanzielle Sicherheit. Es ist immer sehr einfach zu bewerten vom Sofastuhl aus oder wo man auch immer dann bequem hockt, um zu sagen, da sind jetzt rein wirtschaftliche Entscheidungen getroffen worden. Selbstverständlich, aus einer Menschenrechtsperspektive, macht die WM in Katar absolut keinen Sinn. Und es wäre höchst wünschenswert, wäre es gar nicht so weit gekommen. Ich bin nicht der Experte wie der Herr Büchel. Ich weiss nicht, wie die Hintergründe sind bei so einer Vergabe. Ich finde es schade natürlich, dass die Wirtschaft so sehr im Zentrum ist, einmal mehr. Und dass es eben vielleicht nicht andere Werte gibt, die dort den Vorzug bekämpfen. Ich glaube aber, FIFA wie auch andere Sportverbände sind extrem abhängig, gerade von Geldern aus Middle East. Und das sieht man auch an dieser EM, wenn man dann manchmal in die Europameisterschaft schaut und die Bandenschriften nicht lesen kann, dann weiss man, wie also Geldflüsse
auf Chinesisch oder TikTok, wo genau. Auch eine chinesische Firma ist, genau. Oder Qatar Airways, wo eben die nächste WM
jetzt wird weiterführen. Jetzt aber hier nicht zu erwarten, dass es einen grossen Boykott gibt. Ich wiederhole mich, ich glaube, das ist gut. Gibt es weiterhin die Debatte? Super, wird über das geredet. Super, gibt es die Diskussionen, dass der Schweizer Fußballverband jetzt das so sagt, überrascht mich jetzt auch nicht. In anderen Ländern wird es wahrscheinlich eine größere Debatte, gerade unser grosser Nachbar Deutschland. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das weitergeht. Norwegen ist auch ein gutes Beispiel. Ich finde es wichtig, dass über das geredet wird. Das mal einfach als Standpunkt.
ja, dort wird es sehr interessant. Wir haben ja angefangen mit dem Manuel Neuer. Das wird sehr interessant. Bayern, wo ja x Trainingslager in Katar macht, wie denn, gut, dann ist er vielleicht, ja, vielleicht ist er noch dort, wie sich denn die Leute verhalten, die direkt wirtschaftlich abhängen. Also vielleicht die Frage, die ist wirklich noch interessant. Wie sind die Spiele vergeben worden? Das war ja eine Doppelvergabe vor einigen Jahren jetzt. Und jetzt hat es einen grossen Unterschied. Das sind so mal noch 24 durchaus zum Teil der Korruption nicht abholende Typen gewesen, die das gemacht haben. Viele davon sind jetzt im Gefängnis oder mindestens weg vom Fußball. Jetzt ist es neu. Jetzt sollen alle Verbände miteinander vergehen. Sicher schon eine gute Verbesserung. Jetzt findet die dort statt. Aber jetzt müssen wir schauen, dass man das Beste macht. Und jetzt kommt ja das Positiv. Durchaus, wenn ihr Gewerkschaften anschaut, Transparency International, wo sagt, dass das Kefala-Regime, also dass die Arbeit nicht
also praktisch das Regime,
haben, dass das wird, also man wird nimmt verbissen. Man schaut her,
wenn so Arbeiter den Pass
man schaut her, und das muss man unbedingt machen. Und da ist die FIFA. Jetzt ist es FIFA dort, oder? Nicht wie die UEFA in diesem Spiel, sondern FIFA dann im 2022. Die ist immer eine grosse Verantwortung. Die müssen es tragen. Und wenn es die gut trägt, verschieben an anderes Ort, das ist kein Thema.
Aber Kontrolle ist eigentlich auch.
Kontrolle und schauen, dass es richtig kommt, das ist eine riesige Verantwortung. Und wenn es das gut meistert, dann gewinnt es natürlich riesig im Image. Und wenn es nicht gut meistert, dann. Ja, dann verlieren jetzt das auch nicht, das verbessert das Image. Gut, aber ich glaube sogar daran, dass sie schaffen.
Da kann man wahrscheinlich sagen, also die Kontrolle ist unheimlich schwierig. Da kann man ein Potemkinsches Dorf aufbauen, wenn die Kontrolleure kommen und nachher läuft alles wieder gleich.
Ja, vielleicht schon. Nein, aber ich glaube schon, man hat schon Druck mit. Und ich meine, also die Gewerkschaft, die hinschaut, das sind ja keine Amateure. Und wenn da wirklich gute Rückmeldungen kommen, dann ist das positiv. Und vor allem, wenn korrigiert wird, ist das positiv. Die Zahlen, die natürlich rumgegeistert sind, einmal da im Guardian mit 6'000 Toten und so, das ist natürlich auch schade. Das ist ein absoluter Stumpfsinn, absolut nicht wahr. Und dann ist es natürlich schade, wenn man auf dieser Basis nachher kritisiert, auf Sachen,
also, einfach nicht stimmt. Ich zitiere jetzt den Westdeutschen Rundfunk mit einer Undercover-Recherche aus dem 2019, wo Arbeiter aus Nepal getroffen hat und interviewt hat und gesagt hat, ihnen sind eben Pass abgenommen worden. Sie leben irgendwie halb von Wasser und Brot. Und allein im 2019 sind 111 nepalesische Arbeiter in Katar ums Leben gekommen.
In Katar? Aber nicht auf FIFA-Baustellen. Ich glaube, da müssen wir schon natürlich ehrlich sein. Oder? Wenn derge Infrastrukturen passieren, muss einfach ehrlich sein, weil man kann nicht angreifen, wenn man auf falscher Faktenbasis angreift. Dann ist es schade, dann kann man auch keine Verbesserung erreichen.
Also die Schätzungen vom Internationalen Gewerkschaftsbund, wo der Guardian sich darauf berührt, stützen sich auf Zahlen von der nepalesischen und indischen Botschaft in Katar. Das Fass können wir jetzt nicht mehr auftun, weil, wie gesagt, der Schlusspfiff nachher sehr. Mich würde es jetzt wirklich wundern, Fußball und Politik eben. Wir haben es jetzt gehört, es ist ein Spannungsfeld und das sorgt nicht erst seit gestern und heute für Diskussionen, sondern schon sehr, sehr lang. Was meinen Sie, wird die EM als die EM von der Regenbogenfarben-Diskussion in Erinnerung bleiben, Leo Retter?
Also in erster Linie so ein Sportanlass. Ich glaube, es wird auch wieder ganz viele kleine Buben und Mädchen geben, in ganz Europa, vielleicht auf der ganzen Welt, die sich vor allem an die Goal und an die spannenden Matches werden erinnern. Ich denke, auf dieser Ebene, wie wir jetzt diskutiert haben, wird es ganz klar in Erinnerung bleiben und der Engel kann dann in 20 Jahren vielleicht mal von der Regenbogen-EM erzählen und berichten.
Roland Büchel, ist das die EM von der Regenbogenfarbe?
Nein, ich glaube, vielleicht auch, aber sicher nicht als Hauptthema. Aber ich glaube, es wird als EM in Erinnerung bleiben, hoffentlich mit einem sehr guten spielerisch überzeugenden Weltmeister, wer immer das ist. Und vor allem der erste grosse Anlass nach der furchtbaren Covid-Zeit.
Das ist jetzt fast schon der Schlusspfiff fürs Forum, kurz vor den 9 Nachrichten. Jetzt zum ganzen Schluss noch eine kleine Quizfrage. Es nimmt mich wirklich Wunder. In Österreich gibt es den Begriff, und wir sind immer noch beim Fußball, vom Jausengegner. Leo Retter, haben Sie eine Ahnung, was das ist?
Keine Ahnung. Der Jausengegner. Soll ich tippen?
Ja,
also es ist irgendwie ein Gegner, der einfach absolut nicht auf der Höhe ist, ein bisschen verpeilt, das könnte ich mir vorstellen.
Ich wohne ja 500 Meter von der Grenze, das ist ein Wiener Begriff.
Nein,
das ist ein Wiener Begriff. Aber im Vorarlberg redet man so schön, wie ich rede. Aber nein, ich glaube so, das ist einfach ein Pfeifen. Ein Jausen ist eine Pause, ist ein Znüni und der, der den Znüni schneller wegputzt, ist nimm mich an, bin aber nicht sicher.
Nicht schlecht, ja. Es ist ein schlechter Gegner. Sie haben Fedi eigentlich recht, also getroffen hat der Roland Büchel, weil wortwörtlich übersetzt ist ein Znüni Gegner, also eben einer, wo man vor dem Znüni schlägt. Und mehr solche Trauweien gehören sie nämlich gerade nach den Nachrichten in deine Mundart, wo der Geheimnis von der Fußballsprache auf den Grund geht. Danke fürs Zuhören, danke fürs Anrufen, danke für Mail in Studio schreiben oder Kommentar schreiben. Danke meinen Gästen und allen schönen Abend.
SRF 1 Forum.
Das ist Diskussionssendung Forum, moderiert hat die Radka Laubach.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.